So. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast «Können wir reden?». Heute mit dem schweizweit weltbekannten Röbi Koller. Sehr Danke. Schön, dass du da bist im
Danke
Podcast.
Danke für die Einladung.
Hey, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst vor dem Auftritt in der Hirscherie zu Merishausen. Wie geht es dir ganz aktuell?
Mir geht es hervorragend. Ich bin gerade von einer dreiwöchigen Afrika-Reise zurückgekommen, wo ich mit einem Luxuszug eine Reisegruppe begleiten durfte durch den südlichen Teil von Afrika, von Dar es Salaam bis Kapstadt, 5'500 Kilometer, voll von Eindrücken und schönen Erinnerungen. Und jetzt ist das Leben wieder losgegangen.
Findest du das noch ein bisschen schwierig, den Switch?
Nein, aber einfach, man muss das ein bisschen noch verarbeiten.
Und wenn ich die Leute damals frage nach so einer Reise, und was hast du erlebt, ist es damals noch schwierig, um dann zu erzählen, oder?
Also wenn du so viel erlebt hast, ist es schon noch schwierig, wo willst du anfangen. Wir haben natürlich sehr viele Tiere gesehen, wir haben schöne Landschaften gesehen, wir haben Städte gesehen, also wie Kapstadt oder Johannesburg oder Pretoria mit ihren Sonnen- und Schattenseiten. Also du fährst jetzt auch mit dem Zug durch die Townships durch, wo du sehr viel Armut siehst. Und das ist dann ein komisches Gefühl, wenn du in dem Luxuszug sitzt und vor dem weissdeckten Tisch und du fährst an diesen Leuten vorbei. Das ist
Kontrast.
Das musst du auch aushalten und irgendwo auch noch ein bisschen verarbeiten.
Und 3 Wochen, das ist ja schon eine lange Zeit eigentlich auch, oder? Man sagt doch manchmal, es ist dann fast ein bisschen überwältigend, wenn man gerade 3 Wochen ist.
Oder nein, ich kann das noch gerne. Ich kann noch gerne, wenn man wirklich sich auf etwas einlassen kann und nicht einfach nur schnell. Also ich mache manchmal auch einen Städtetrip auf Paris oder so. Dort will ich jetzt nicht 3 Wochen verbringen, weil einfach die Stadt so ist auch anstrengend. Aber, und weil ich sie auch schon ein bisschen kenne. Aber klar könnte man auch 3 Wochen etwas entdecken. Aber ich bin manchmal noch froh, wenn man sich Zeit nehmen für etwas. Ja.
Du wirst ja so ein bisschen als Menschenfreund beschrieben. Hast du da spezielle Begegnungen auch gehabt, die dir irgendwie geblieben sind in Afrika?
Also ich bin ja eingeladen worden, um den Zug begleiten, um die Gruppe begleiten, um ein bisschen zum Teil Vorträge machen oder Interviews mit dem Personal oder mit den Leuten, um die Gruppen ein bisschen, wie soll ich sagen, bespassen ist ein blödes Wort, aber einfach schauen, dass es gut läuft. Und da lernst du natürlich bei 60 Leuten aus der Schweiz schon noch Leute kennen, die du nicht erwartest. Da war ein Bauer dabei mit seiner Frau und da war aber auch ein Banker mit seiner Frau. Da hatte es Einzelreisende gehabt. Und es ist keine billige Reise, aber es ist auch nicht so, dass jetzt einfach nur Bonzen dort auf dem Zug wären. Sondern es sind einfach Leute, die auch lange gespart haben, die sich dann once in a lifetime so etwas leisten und sich extrem freuen. Natürlich noch viel mehr als ich, weil ich bin, für mich ist es ein Stück weit auch Arbeit, oder?
Eben.
Aber es war trotzdem grossartig gewesen.
Wie war so das gewesen? Eben der Kontrast zwischen, eigentlich ist es ein bisschen Ferien, aber doch ist es für dich Arbeit und viele Leute wollen wahrscheinlich auch immer ein bisschen etwas von dir.
Ja gut, das ist nicht das Problem. Nach 3 Tagen ist man Familie dort, oder? Und dann ist man nicht mehr der berühmte, Anführungszeichen, Röbi Koller, sondern dann ist man eine Familie. Und ich mache das ja schon seit fast 20 Jahren. Ich bin schon etwa auf Schiff gewesen, in der Arktis, oder ich gehe jetzt dieses Jahr wieder auf Peru, wo ich auch mit einer Gruppe, einer kleineren Gruppe von etwa 10 Leuten, auch mit einem Eisenbahnzug durch Peru reisen, auf Bolivien. Das ist auch ein Teil von meinem Job geworden und ich mache das sehr gern. Aber mir ist schon bewusst, es ist nicht einfach Ferien. Ich kann nicht einfach am Morgen machen, was mich dem Reiseleiter hingeht und sag du. Sondern ich bin ein Stück weit der Reiseleiter und muss schauen, dass etwas läuft. Und meistens gehen wir auch noch ein Projekt besuchen von Komundo. Ich bin ja Botschafter von dieser Entwicklungsorganisation und dann kann man wie so angenehm mit dem Nützlichen verbinden.
Aber gibt es manchmal gleich so Strategien, die du musst anwenden musst, um dich ein bisschen abgrenzen oder so? Weißt du, dass du dann auch selber mal einen Moment Ruhe hast?
Du hast ja eine Kabine in dem Zug. Da kannst du also jederzeit kannst du in die Kabine zurück. Aber um das geht es eigentlich gar nicht, mich abzugrenzen. Es geht eigentlich mehr darum, dass ich halt da bin für die Leute. Das ist ein Teil vom Job.
Mhm. Wie hast du eigentlich so? Bist du eher einer, der dann aufblüht, eben auch gerade so unter Menschen, oder einer, der dann eher die Energie auch wieder tankt vom Alleinsein?
Nein, ich tanke viel Energie von Leuten. Es kommt schon sehr viel zurück, und wenn man sich austauscht, ist es immer ein Gehen und ein Nein. Und ich habe das immer empfunden als etwas Positives, auch wenn Leute mich in der Schweiz ansprechen. Also ich habe jetzt das Glück, dass ich halt von Happy Day eher positive Überraschungen, positive Feedbacks
bekomme. Du warst der gewesen mit den Überraschungen.
Also im Gegensatz vielleicht zu dem, der Kassensturz moderiert, der hat vielleicht nicht so immer die lässigsten Begegnungen. Aber ich sage immer, Augen auf bei der Berufswahl. Und ich finde es toll, und es kommt viel zurück.
Hättest du dich eigentlich mal noch in eine ganz andere Moderatoren-Schiene oder Richtung können verschlagen können, in ein ganz anderes Segment? Weil du hast vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, dass du mit so etwas Gutem verbunden wirst.
Also ganz ursprünglich habe ich ja mich gesehen als Nachfolger von Thomas Gottschalk.
Oder? Okay, ja.
Und ich habe aber gar nicht gemerkt, oder
dass du die blonden Haare nicht so hast.
Ich habe sie mal gehabt. mir war gar nicht so bewusst gewesen, dass ich nicht der Entertainer-Typ bin, wie er. Ich brauche immer ein Gegenüber, wo ich kann sagen, schau mal, was ist das für ein spannender Typ? Ich stelle ihm Fragen. Ich finde, das ist der Wert, dem zuzuhören. Der Gottschalk genügt sich selber, mehr oder weniger. Mhm. Und wenn er dort steht, dann braucht es eigentlich nicht viel Gäste. Oder die stören dann vielleicht fast ein bisschen, bei seiner Show böse gesagt.
Yeah.
Aber Ich habe das zuerst gar nicht wahrgenommen, dass ich das nicht bin. Und dann ist die Sendung quer gekommen. Da bist du vielleicht noch zu jung, um die zu kennen. Oder
ich kenne sie vom Namen an natürlich, genau. Aber
gesehen. 1996 bis 2002. Und dort habe ich das erste Mal die Chance gehabt, mit Leuten immer wieder zu reden, wo Schicksalsschläge erlebt haben, die nicht auf der Sonnenseite vom Leben sind und so weiter. Dann hat sich irgendwie gezeigt, dass ich das gut kann. Und das habe ich nicht einmal gesucht, das ist auf mich zugekommen. Und manchmal muss man auch die Augen offen haben oder die Antennen offen haben und sagen, hey, ja stimmt eigentlich. Eigentlich gehöre ich mehr dahin, wie dort, wo ich gemeint habe.
Mhm. Aber zuerst wärst du schon so ein bisschen vorgesehen gewesen, oder du hättest das so ein bisschen ausgemalt, irgendwie die grosse...
Ja, die grosse Show ist natürlich etwas Tolles, wo man sich ausmalt, wo man denkt, ja, das mache ich dir mal. Ich habe ja nachher die grosse Show gehabt.
Absolut.
Aber halt mit einem ganz anderen Vorzeichen als Wetten, dass. Ich meine, ich finde Wetten, dass es eine tolle Sendung gewesen. Und ich denke, manchen anderen hat die anders moderiert als der Thomas Gottschalk. Und er hat sie auf seine Art super, super, super gemacht. Aber ich bin einfach jetzt nicht der Typ, wo ich gemeint habe, dass ich nicht bin. Also ich bin nicht der Entertainer, und es ist gut, dass ich nicht in die Schiene gegangen bin.
Gibt es denn eigentlich von Happy Day auch wieder ein Revival, wie das jetzt beim Wetten, dass ab
und zu passiert? Ich glaube es nicht, weil der Nick Hartmann hat jetzt das übernommen, und ich habe gerade vorgestern mit ihm geredet, und er sagt, ja, es fühlt sich an, wie wenn es schon lange machen würde. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, es ist gut, weil für mich fühlt es sich an, wie wenn ich es schon lange nicht mehr mache. Also okay. Es passt wirklich gut zusammen.
Ja.
Und ich weiss doch auch nicht, wenn es dann irgendwann die 100. Sendung gibt, ob wir dann nochmal wieder etwas zusammen machen, das lasse ich jetzt total offen. Aber das Revival, dass, wenn er jetzt aufhören würde, dass ich wieder reingehen würde, das finde ich ganz gefährlich. Und ich will wirklich, man kann es nie ganz beschwören, aber eigentlich sage ich jetzt ganz klar nein.
Mhm.
Ich weiss nicht, wie eitel man dann ist, wenn es so weit wäre, aber nein, ich finde es keine gute Idee.
Ja, ich meine, du hast es 18 Jahre gemacht, ich glaube 86 Sendungen irgendwie.
Ja, ja.
Und hast du auch den perfekten Abgang gefunden für dich?
Genau. Also so, ich habe immer zu den Leuten gesagt, so beliebt, wie wenn du aufhörst, bist du nie mehr. Weil das ist einfach grossartig gewesen. So, ich meine, ich habe noch nie am Schweizer Fernsehen jemanden gesehen, so verabschiedet werden. Und das ist rührend, es ist wertschätzend, es ist schlichtweg grossartig. Und das kannst du nicht mehr toppen. Und eigentlich kannst du fast nur verlieren, wenn du dann nochmal kommst als Grossvater und sagst, ja, jetzt mache ich es nochmal. Das ist also nicht zu verwechseln mit einem Kurzauftritt bei einer Jubiläumssendung. Das kann man immer machen. Aber einfach nochmal reingehen, nein.
Wie war für dich persönlich so der Übergang gewesen, jetzt da so ein bisschen eben ins Happy Day Pensionsalter sozusagen?
Der ist gut gelaufen. Ich habe das selber ausgesucht, und es hat sich gut angefühlt. Und ich habe dann aber eigentlich zu viel angenommen und zu viel gemacht, das habe ich nicht wie soll ich sagen, das habe ich ein bisschen anders mir vorgestellt, meine Frau auch übrigens.
Also hast du gedacht, du hättest mehr Zeit für dich, genau, und eigene Projekte.
Und habe dann aber auch wieder das angenommen und selbst und dieses angenommen, vielleicht auch aus Angst, dass man dann vergessen geht, das sollen die Psychologen dann deuten. Aber am Schluss war mir zu viel gewesen. Und jetzt mache ich nochmal, jetzt ist es ein Jahr her, nochmal den Vorsatz, weniger machen.
Noch weniger, ja.
Weniger machen. Einfach Qualität, nicht einfach nur auffüllen. Aber so Lesungen wie jetzt heute hier in Merishausen, so Sachen mache ich gerne. Das ist so in meinem intimen Rahmen, in den Leuten Freude machen. Das, glaube ich, kann ich schon ein Zeit lang machen.
Mhm. Bist du nicht doch auch ein bisschen überrascht gewesen? Jetzt eben bist du mit dem Buch unterwegs und hast eine Tournee, eben auch gewisse Termine müssen absagen und so. Hättest du dir jetzt wie noch ein bisschen mehr erwartet, dass das Echo oder die Nachfrage ein bisschen grösser wäre?
Also Termine habe ich auch müssen absagen mit meiner Show Zugabe. Dort habe ich mich oder zusammen mit dem Konzertpromoter aus St. Gallen, wir haben uns ein bisschen verrechnet, wir haben das Gefühl gehabt, das gäbe eine gute Show, wo laufe ich. Und das Problem war, dass die Leute nicht gewusst haben, was das ist. Röbi Koller, eine Show, was, es ist weder Comedy, noch Musik, noch Theater. Und das hätte man eigentlich müssen aufbauen über wahrscheinlich über mehrere Jahre zu einer Marke, so wie Ursus und Nadeschkin ihre Marke haben. Und das ist ja auch nicht Comedy im klassischen Sinne, das ist etwas ganz Eigenes. Das musst du erarbeiten, dass das Publikum weiss, was sie überkommen, oder? Und vielleicht haben wir zu stark gemeint, ja, wenn Röbi Koller draufsteht, dann kommen einfach die Leute in Scharen. So ist es nicht. Und dann sind die Ticketpreise noch in die Tür gewesen. Und darum haben wir eben müssen Shows absagen. Von den Lesungen habe ich nie müssen absagen. Weil die funktionieren gut. Dort kommen die Leute und kommen eigentlich mehr über als eine Lesung. Also, klassische Wasserglaslesung, wie man so sagt. Wo ein Autor einfach am Tisch sitzt mit einem Wasserglas und liest vor. Dort mache ich mehr. Ich mache auch eine kleine Show mit Dias, die ich aus meinem Leben erzähle. Und das macht mir Spass, macht dem Publikum Spass.
Aber hat es ein bisschen mega gekratzt? Weißt du, dass irgendwie das hast du müssen einstellen?
Ich habe am Anfang schon nicht Freude gehabt, vor allem weil noch bösartige Kritik gekommen ist, die Show sei ein Desaster. Und das ist dann CH Media, das ist dann gerade flächendeckend in der ganzen Schweiz, denn wenn der Vorverkauf anläuft, das hilft natürlich nicht. Es hilft aber auch nicht, wenn man jetzt hässig ist auf die Journalistin, die soll schreiben, was sie will. Aber ich weiss, dass die Show kein Desaster war. Ich weiss, dass die Leute, die gekommen sind, den Plausch gehabt haben. Die gekommen sind, die den Mut gehabt haben, zu sagen, hey, mal schauen, lass mich überraschen, die haben den Plausch gehabt. Aber es sind natürlich nicht so viele gekommen. Das ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Das hat am Anfang schon ein bisschen am Ego gekratzt. Kurz, eine Woche, zwei. Und dann habe ich gefunden, komm, jetzt machen wir das. Und als Lehrplatz abhöckeln.
Wie gehst du denn mit so etwas um? Oder wie
kannst du das? Musst es hinnehmen, es hat keinen Wert, dich dagegen zu wehren, es passieren halt Sachen. Ich bin auch sehr erfolgsverwöhnt gewesen, über viele Jahre, und da kann ich mir auch vorstellen, dass in einer Redaktion einmal gesagt wird, komm jetzt da, der soll auch mal, so gut ist er auch nicht, wie er meint, bla bla, und dann passieren halt so Sachen, aber ich kann glaube ich schon umgehen mit dem.
Könnte es denn auch sein, dass du dann nochmal einen Anlauf nimmst?
Für so eine Show? Ja. Nein. Da habe ich auch gemerkt, dass das nicht meins ist. Und eben, die Zeit, die ich jetzt bräuchte, um das aufzubauen, die mag ich mir gar nicht geben. Ja, ich habe wirklich nicht so Lust auf das.
Ja, das verstehe ich absolut. Und du hast ja auch mal in einem anderen Buch ja über eben so Umweg und so geschrieben
gehabt. Sackgasse, Umweg, genau. Das war jetzt halt so eine Sackgasse gewesen. Ist okay.
Wollt jetzt ein weiteres Kapitel zu dem Buch
entstehen? Ja, und man sagt ja, no risk, no fun. Also wenn du nichts riskierst, ja, dann passiert auch nichts. Aber wenn du halt mal noch ein bisschen in ein neues Feld hineingehst, dann musst du mit dem Scheitern immer rechnen. Das ist einfach so. Jeder, der auf einer Bühne steht, du stehst auf der Bühne, weiss, dass die erfolgreichen Sachen eigentlich sehr viel seltener sind als die erfolglosen. Also auch bei der Musik. Hits sind relativ selten und alles andere, was da noch läuft, das ist viel häufiger. Also es ist immer auch noch ein bisschen Glück dabei, abgesehen vom Können, oder auch, dass man das Richtige zur richtigen Zeit am richtigen Ort macht. Es ist immer auch noch ein bisschen Glück dabei, dass man irgendwo halt Erfolg hat.
Wie würdest du sagen, ist in deinem Leben, in deiner Karriere so die Aufteilung zwischen Glück und auch wirklich härter Arbeit?
Man sagt an mich, es gibt drei Bereiche, die wichtig sind bei unserer Arbeit. Der eine Bereich ist Talent, der zweite ist Erfahrung und der dritte ist Arbeit. Also zwei von denen sollten eigentlich immer im grünen Bereich sein. Talent habe ich offenbar, Erfahrung habe ich auch immer mehr gehabt, aber du musst auch jedes Mal an dem Produkt, wo du bist, wieder arbeiten. Also an jeder Sendung Happy Day habe ich müssen arbeiten. Du kannst nicht einfach sagen, jetzt kann ich es, jetzt mache ich es, oder? Und das gilt sogar für jemanden, der ein Bühnenprogramm hat, wo vielleicht sogar jeden Abend den gleichen Text springt, aber er muss nicht jedes Mal gut performen. Das ist der Arbeitsteil. Und eben der Erfahrungs- und der Talentteil gehören dann dazu. Und wenn die drei optimal stimmen, dann ist es sicher gut.
Du hast ja auch in deinem Buch Backstage darüber geschrieben, eben welche Arbeit das auch hinter der quasi Magie steckt. Was würdest du sagen, so in der Essenz ist wirklich so das gewesen, was wirklich dann zum Teil auch ein bisschen schweißtreibend war?
Ach, schweißtreibend ist ein komisches Wort, weil es gibt wirklich Leute, die mehr schwitzen beim Arbeiten als mir. aber was Arbeit ist, was man vielleicht unterschätzt, ist die ganze Recherche, Phase, die es braucht für eine Überraschung. Und gerade Journalisten, die, ja, ich tue manchmal ein bisschen Späuzen gegen die News-Journalisten, die uns ein bisschen belächeln, weil ich finde, wir recherchieren genauso wie die und wir müssen genauso wasserdichte Geschichten haben, weil wir wollen ja den Leuten gerecht werden, wir wollen sie nicht über den Tisch ziehen, wir wollen sie respektvoll behandeln und die Geschichten müssen einfach gut sein und sie müssen verheben. Und das zusammen mit der ganzen Logistik, mit der Organisation so weit bringen, dass es funktioniert und dass es nachher noch leicht aussieht. Du gehst wie noch über den Berg rein, wieder hinten runter. Das ist, glaube ich, etwas, was unterschätzt wird. Und das braucht immer wieder Arbeit und auch Geduld und sich finden in der Redaktion. Das darf man, glaube ich, nicht hoch genug schätzen, dass das funktioniert und dass wir in einem Team so gut miteinander können.
Hat es dann oft gegeben, dass ihr relativ weit waren in einer Geschichte und erst dann gemerkt habt, oh, die verhebt nicht ganz?
Ja, immer weniger. Also wir haben natürlich immer mehr Routine gehabt, um früh zu merken, dass etwas gut kommt oder nicht gut kommt. Wir haben eine Geschichte gehabt, wo wir von einer Frau, die adoptiert worden ist, die liebliche Mutter gesucht haben und sie auch gefunden haben in Indonesien, sogar einen DNA-Test gemacht, ohne dass die Person das gemerkt hat hier in der Schweiz. Und am Schluss hat der Mann, oder haben die uns gesagt, wo wir wollten fliegen mit ihr, ja, sie hat Flugangst. Hm. Ja, ich dachte, ja, das hätte man uns eigentlich früher noch können sagen. Das haben wir, ja,
da
haben
da wird also, man schon einmal schnell ein bisschen hässig, oder?
Ja, wir haben nicht einen riesen Aufwand gehabt, aber wir haben doch immerhin in Indonesien einen Journalisten angestellt. Das kostet jetzt nicht alle Welt, aber gleich. Wir haben uns ein bisschen gefreut auf die Geschichte und es ist ein bisschen schade eigentlich. Es ist ein bisschen, da hat jemand einfach zu wenig weit gedacht.
Mhm. Du wirst ja sicher auch oft gefragt, was denn so die emotionalsten Momente für dich
waren. Also die emotionalsten Geschichten sind eben die Adoptionsgeschichten gewesen, ganz eindeutig, weil dort entlädt sich etwas, was sich aufgestaut hat seit Jahren, Jahrzehnten manchmal. Leute, die nicht wissen, warum bin ich weggegeben worden, hat mich meine Mutter nicht gern gehabt oder meine Eltern. Und wenn das dann irgendwann einmal sich entlädt, wenn man dann in ein Land geht, ganz in eine fremde Kultur, und wir haben ja immer auch abgeklärt, ob die Gegenseite das auch will. Und es ist ja dann oft so gewesen, dass, sagen wir, eine Mutter auch sich Gedanken gemacht hat und sich gefragt hat, hat mein Kind mich echt überhaupt noch gern oder stößt es mich weg, weil ich sie weggegeben habe, weil ich das Kind weggegeben habe und so weiter. Und wenn das alles nachher stimmt und beide wollen sich sehen und sich dann auch sehen, dann entlädt sich etwas, was einfach stärker ist als alles andere. Ja.
Hat es auch manchmal gegeben, dass irgendwie ein älterer Teil gesagt hat, ja, leider.
Das hat's gegeben, ja, klar. Ja, das gibt es immer wieder. Es gibt es immer wieder, dass die eine Seite sagt, nein, ich will nicht. Auch bei Freunden, wenn jemand sagt, ich habe meine Freundin sowieso schon lange nicht mehr gesehen, ich will gerne, ich weiss, dass sie ungefähr dort und dort leben, dann haben wir sie gefunden und dann sagt die, nein, ich will nicht. Mhm. Ja, logisch, das gibt es schon, dann muss man halt die Geschichte okayen.
Ja, aber dann wird es keine Geschichte.
Nein.
Mhm. Und haben ihr aber immer genug von diesen Geschichten gehabt, oder?
Ja, wir haben immer genug gehabt. Wir haben natürlich immer viele Geschichten oder Anträge, Bewerbungen bekommen, die nicht gepasst haben. Mm. Und wir haben manchmal auch ein bisschen in eine andere Richtung wollen. Also, böse Zungen haben gesagt, man muss todkrank sein, um bei Happy Day dranzukommen. So ist es nicht. Das kann ich jetzt gerade allen sagen, die da zuhören. Wir haben sehr Freude an lustigen Wünschen. Also, wie zum Beispiel die Frau, die in meinem Alter war, damals schon heute noch natürlich. Sie lebt nicht mehr an. Und sie wollte mit der Müllabfuhr tagelang fahren und die Säcke auflöpfen. Und ihr hat nichts gefehlt. Sie hat das einfach machen. Ist für uns übrigens auch günstig zum Realisieren, weil das ist zwei Telefone und dann kannst du das realisieren in der Nähe. Oder eine Frau wollte einen A380-Flüger reinwinken mit den farbigen, mit den Leuchtkellen am Flughafen.
Ja.
Das sind lustige Geschichten, die wir gerne machen. Aber es kommen nicht so vielseitige Wünsche rein.
Ja. Ja. Apropos Wurzeln, ich habe ja gelesen, du hättest irgendwie orientalische respektive türkische Wurzeln.
Ja, das ist ein bisschen zu viel gesagt. Meine Grosseltern haben in der Türkei gewohnt. Mein Vater ist in der Türkei geboren und aufgewachsen, aber es sind Schweizer gewesen. Also ich habe keine echte türkische Wurzeln. Die Grossmutter von Vaterseite ist schon seit mehreren Generationen ist die Familie im Orient gewesen und der Grossvater ist dann von Basel auf Istanbul gearbeitet und hat dann meine Grossmutter kennengelernt. Und so haben wir gewisse kulturelle Einflüsse von der Türkei daheim gehabt. Also der ein oder andere Teppich oder Vasen, Messingsachen.
Starken Kaffee getrunken.
Ja, den Kaffee habe ich als Kind natürlich nicht so mitbekommen. Aber Essen, also Lammfleisch, Oliven, Dolmades, also so eingelegte Weinblätter mit Reis, Baklava, ganze Haufen Sachen, die man da heute auch kennt, aber damals hat man es noch nicht kennt.
Die Türkei war meine absolut erste Ferienerfahrung, eigentlich, wo wir weggeflogen sind, irgendwie mit 10. Und dann bin ich mega erstaunt, dass es dort den Kebab, wie wir ihn natürlich in der Schweiz kennen, so gar nicht gibt.
Nein, sie nehmen kein Brot, du kommst einfach auf einen Teller rüber. Du kommst einfach Fleisch und Reis rüber. Und ich habe natürlich schon lange gewusst von meinem Vater, dass Döner-Kebab und Schisch-Kebab. Döner ist ein senkrechter Spiess und Schisch ist ein waagrechter Spiess. Das wissen da viele nicht. Und in Deutschland meinen sie sogar, der Kebab sei eigentlich eine deutsche Erfindung. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, Kebab ist etwas Feines, Lammfleisch ist etwas Feines, aber es ist nicht jedermanns Sache.
Ja, Truthahn gibt es manchmal auch, glaube ich.
Ja, heute müssen sie Kompromiss machen. Heute haben sie meistens Kalbfleisch oder gemischt oder so. Also reine Lammspieß könntest du glaub, nicht verkaufen in der Schweiz.
Ist das etwas, weißt du, die Herkunft sozusagen oder der Bezug zur Türkei, etwas, was dich dann später noch mal so ein bisschen interessiert hat, oder?
Hat mich schon interessiert. Ich bin dann mit meinem Vater, also mit den Eltern, eigentlich viel zu spät, zweimal auf Istanbul gereist, im Jahr 2000. Da war mein Vater schon über 70 gewesen, und dann nochmal später. Aber es hat sich sehr gelohnt. Also ich habe wahrscheinlich fast ein bisschen zu lang gewartet. Meine Geschwister, die sind vorher schon gegangen. Es ist einfach dann lustig, wenn der Vater mit dem Taxichauffeur türkisch redet und der Taxifahrer merkt dann, dass das Türkisch ist ein bisschen altes Türkisch, weil er natürlich schon lange nicht mehr dort lebt. Aber gleich kommt er ins Gespräch und so. Man hat einen anderen Status, auch im Basar, wenn man anfängt zu handeln und der Vater fängt ja von Türkisch an.
Vielleicht wird man ein bisschen weniger über den Tisch gezogen.
Ein bisschen weniger, aber sie probieren es natürlich trotzdem. Ja, okay. Ja.
Apropos eben Reden und so, der Podcast heisst ja «Können wir reden?»
ja.
Und dir macht das ja auch, oder gibt das auch viel, um mit Leuten zu reden. Mich würde es also ein bisschen wundern, weißt du, wie gehst du an Menschen an? Bist du grundsätzlich vielleicht sogar auch ein guter Zuhörer? Oder,
Meine Frau würde das jetzt mindestens anzweifeln, ob ich immer ein guter Zuhörer bin. Schau, es ist ja so, in der Schweiz, in der Deutschschweiz, habe ich natürlich unterdessen so einen Startvorteil, dass viele Leute mich kennen und eigentlich das Vertrauen schon da ist. Also ich kann irgendwo durch ein Dorf laufen und es erzählt mir etwa nach 5 Minuten seine Lebensgeschichte, ohne dass ich danach gefragt habe. Das ist manchmal hat das Vor-, manchmal auch Nachteil. Wenn du keine Zeit hast und dann musst du dich abgrenzen, ist es manchmal unangenehm. Aber meistens ist das eigentlich sehr gut. Das ist ein Vorteil, dass man leichter an die Menschen herkommt. Im Ausland ist es dann anders. Dort muss ich mir wieder Mühe geben und dann merke ich wieder, jetzt bin ich so wie jeder andere, wo ich ein bisschen muss ja auch ein bisschen freundlich sein zuerst, damit etwas zurückkommt. Du kannst nicht einfach erwarten, dass die Leute auf dich zukommen, sondern du musst vielleicht den ersten Schritt machen. Ich bin immer der gewesen, und ich bin heute noch der. Ich bin der Meinung, ich mache gerne den ersten Schritt. Ich höre manchmal von Leuten, ja, der sagt nie Grüezi. Und dann sage ich, ich sag doch du Grüezi. Ja, muss ich denn zuerst? Ja, wieso nicht? Ist doch egal. Ja. Sagst du zuerst Grüezi und dann kommt meistens auch eins zurück.
Ja.
Also, man muss schon auch etwas geben von sich. Und das fällt mir sicher nicht schwer.
Aber in der Schweiz ist es wahrscheinlich selten, dass du wirklich auf Leute zugehst, selber, oder?
Ja, doch. Also, ich manchmal ist es auch, wie soll ich sagen, wenn ich in einem Dorf, sagen wir, einen Handwerksbetrieb sehe, dann traue ich mich natürlich auch, weil ich mich auch gewöhnt bin, reinzugehen und zu sagen, kann ich mal reinschauen? Und dann haben ja die Freude, dass man es
die meinen wahrscheinlich heute noch, jetzt haben sie ihren Happy Day wahrscheinlich.
Ich habe mit den Millionen gehört. Also, die haben ja Freude, dass man sich interessiert. Und darum, das eine ist einfach die Arbeit als Journalist, dass man denkt, okay, man kann doch immer fragen und überall hinter die Kulissen schauen. Und das andere ist, dass ich das Gesicht oder eine Stimme, beides, wo man kennt, dass ich sicher an vielen Orten leichter reinzukommen.
Mhm. Und gibt es Sachen, die du irgendwie gelernt hast? Weißt du, so ein Thema Kommunikation, wo dir irgendwie wichtig geworden ist, auch gerade in so Gesprächen?
Keine Angst haben. Mhm. Keine Angst haben, über Sachen zu reden. Das ist, habe ich natürlich gelernt mit vielen Leuten, die Schicksalsschläge erlebt haben, über Krebs, über den Tod, über Verlust von Kind, von liebsten Leuten, über alles. Du kannst über alles reden. Du musst mit diesen Leuten nachher aber auch wieder aus dem Tränental rauskommen. Das ist wichtig. Die Leute haben auch Freude, wenn du mit ihnen lachst. Auch wenn sie traurige Geschichten zu erzählen haben. Das heisst jetzt nicht, dass du nachher einfach einen Witz erzählst, aber wie soll ich sagen, aber du kannst dich nicht runterziehen und nachher sind beide in Tränen aufgelöst. Das bringt es irgendwie auch nicht. Also es ist so wie ein professioneller Ansatz, wo vielleicht ein Therapeut auch hat, wo aber natürlich eine andere Rolle hat, wo ja, wo probiert ein bisschen die Fäden in der Hand zu behalten.
Mhm. Und dann?
Ja, einfach so probieren, dass es nicht entgleitet in eine Richtung, wo der andere nachher ganz verzweifelt ist. Also, ja, nein, du kannst mir auch positive Energie wieder geben und schauen, dass das Gespräch auf einer guten Schiene bleibt.
Mhm. Und kennst du auch so Leute, die dann, wenn du irgendwie zwei, drei Sätze mit denen gewechselt hast, dann hast du so selber eine negative Energie irgendwie.
Es gibt Leute, die einfach, wie soll ich sagen, ich will gar niemandem die Schuld geben, aber es gibt manchmal auch Leute, was zwischen uns nicht gibt. Mhm. Weißt, der Fehler ist dann nicht bei dem oder bei mir, sondern es passt einfach nicht zusammen. Es ist wie wenn du ein Buch liest, das dir nicht passt, dann muss das kein schlechtes Buch sein, sondern ihr passt einfach nicht zusammen. Und das muss man akzeptieren und dann muss man auch irgendwann aufhören, auf Biegen und Brechen etwas herzuwürgen, weil wenn es nicht geht, wenn jemand nicht will, dann will er nicht. Ja, es gibt Leute, die wollen das nicht und das muss man einfach akzeptieren.
Ich hatte gestern so eine Situation, wo ich ehemalige Nachbarinnen getroffen habe. Also wir haben ja da eine Show gemacht gestern im Hirschen. Mm-hmm. Der Keller und ich sind auftreten und dann am Schluss haben uns alle noch Tschüss gesagt. Wir stehen immer beim Ausgang und dann sind zwei ehemalige Nachbarinnen gekommen und die haben, ich habe gar nicht gewusst, dass die so viel Humor haben für so eine Show und sie haben dann zu mir gesagt, ich habe nicht gewusst, dass du so kommunikativ bist, weil du hast kaum 10 Worte mit uns gewechselt.
Ja, aber dann bist du vielleicht noch 15 gewesen, oder?
Nein, ich bin okay. Schon erwachsen gewesen okay. Und so, aber ist vielleicht vor 7-8 Jahren her oder so. Und dann habe ich zuerst nicht gewusst, weißt du, es war auch so eine komische Schwingung gewesen, muss ich jetzt das komplett auflösen und irgendwie jetzt das unbedingt irgendwie gut haben mit denen und so, oder kann man wie auch eine gewisse Spannung irgendwie sein
lassen? Kann man auch, glaube ich. Kann man einfach stehen oder sich freuen. Das ist ja ein Kompliment, oder, was ihr gern.
Ja.
Ich glaube nicht, dass man das immer muss analysieren muss.
Ja. Aber gibt es manchmal Situationen, wo du selber auch nicht so genau weißt, wie du jetzt sollst reagieren?
Ja, natürlich. Es gibt die immer. Es gibt halt Leute, die sagen wir, nicht so mit einem positiven Grundgefühl durchs Leben gehen wie ich. Und die sind vielleicht auch frustriert, vielleicht haben sie Sorgen, vielleicht sind sie krank. Ich weiß es ja manchmal nicht. Aber da kann man auch nicht immer erwarten, dass jeder fröhlich auf einem zukommt. Und dann muss man vielleicht auch sein.
Mm.
Also wenn es dann nicht wirklich wichtig ist, dann denkt man, ja gut, ist nicht unser Tag.
Was ist das, was dir so die grundsätzliche Fröhlichkeit auch gibt im Leben?
Ah, das ist, wie soll ich sagen, eine Grundkonstitution, die sicher lebensbejahend ist, die ans Leben glaubt und auch an die Menschen. Also ich gebe jedem zuerst einmal eine Chance. Ich sage nicht von Anfang an, das ist ein Double. Vielleicht nach einer gewissen Zeit, ja. Aber eigentlich gehe ich immer mit einem positiven erst Ansatz an einen Menschen her. Und schau mal, was daraus wird. Offen, ergebnisoffen, wie man heute so schön sagt. Also, es gibt noch ein schönes Wort, das ich letztens gelernt habe. Situationselastisch.
Oh, okay.
Das ist so Bürotalk, ja.
Dass man auch nicht mit, als Journalist geht man ja manchmal mit einer gewissen These, sollte man eigentlich nicht unbedingt
Sollte man eben nicht. Nehmen. Nein, sollte man eben nicht. Und ich finde es auch nicht gut. Ich finde Thesenjournalismus nicht gut. Also wenn man quasi noch immer hingeht, nur um das bestätigt zu bekommen, was man eigentlich sowieso schon denkt, das finde ich ganz schlecht. Man sollte offen sein. Natürlich, man hat immer Vorurteile, logischerweise. Vorurteile verhelfen einem ja auch im Leben, weil dann muss man nicht alles von null auf beurteilen. Sondern gewisse Sachen weiss man schon. Also wenn man das Vorurteil hat, dass es da in, wie heisst der Ort schon wieder?
Merisuse.
Dass es da in Merisuse ein bisschen ruhiger ist, dann ist das wahrscheinlich schon so. Dann müssen wir das nicht untersuchen, sondern das ist ja klar, oder?
Bei 900 irgendwas einwohnen.
Genau.
Gibt es eigentlich Leute, die dich nicht gern haben?
Ich nehme es an, es gibt Leute, die generell eine Aversion haben gegen das Fernsehen, yeah. Gegen Happy Day, gegen Emotionen, die finden, dass sie irgendwie ein Seelenstriptease, es hat es immer wieder gegeben, die Leute, die finden, dass sie eine Tränendrüsensendung, bla bla. Ja, das muss
aber
man
akzeptieren. Aber sagt das nicht fast mehr über die Leute aus?
Weißt du, ich will da gar nicht urteilen, wenn ihnen es nicht gefällt, sollen sie nicht schauen. Also, Schlimm finde ich erst die nachher immer wo motzen und nachher gleich merkst, sie haben aber jede Sendung gesehen. Eigentlich, da finde ich, ja, schau doch einfach nicht. Das ist ja einfach. Ich schaue am Fernsehen auch kein Dschungelcamp oder so Sachen, weil das würde mich so tödlich nerven. Also das tue ich mir einfach gar nicht an.
Yeah.
Von mir aus gibt es eine Zielgruppe für das, die sollen das schauen, aber ich muss es nicht.
Aber ich kann mir eben vorstellen, dass Leute, die so eine Aussage machen, vielleicht wie selber nicht so einen guten Zugang haben zu ihren eigenen Emotionen.
Ja, aber du weißt, ich bin nicht Psychologe und ich will denen nicht. Das ist ja dann irgendwann fast übergriffig, wenn man sagt, ja, du kannst nicht zu deinen eigenen Gefühlen stehen. Schau, das überlohne ich denen.
Du musst es nicht denen sagen, ja.
Ich denke es vielleicht für mich, ja.
Wie steht es eigentlich bei dir? Kannst du das einfach, weißt du, wahrnehmen, was gerade in dir los ist, was bei dir abgeht?
Ja, das ist. Es ist schwierig zu sagen. Ich habe das Gefühl, ich stehe noch gut mit beiden Beinen im Leben und spüre, was um mich herum passiert. Es gibt auch Leute, die, eben, meine Frau sieht das manchmal ein bisschen anders. ich glaube, ich spüre das schon, ja.
Ja. Weil ich finde es manchmal noch schwierig, um jetzt wirklich, weißt du, so in sich reinzuhören und dann wirklich sagen, doch jetzt von einer Emotionspalette wäre jetzt das und das und das das exakte Gefühl.
Aber ich bin da vielleicht ein bisschen ein eigenes, einfaches Gemüt, weil ich sage mir, ja, es geht mir gut, also gut, freue mich.
Mhm.
Nicht, oh, warum geht es mir gut? Geht es mir echt wirklich gut? Ah, nein.
Gibt es ja manchmal auch Leute, die bei der Begrüßung so sagen, ah, geht es dir nicht so gut oder du siehst nicht so gut aus? Und ja, eigentlich geht es dir gut und dann hinterfragst du dich plötzlich so.
Ja, das finde ich auch ein bisschen unanständig, ehrlich gesagt. Weil ich finde, jeder hat es verdient, dass man ihm sagt, hey, schön, dich zu sehen oder was auch immer. Man kann es ein bisschen feiner oder noch ein bisschen weniger auffällig sagen. Ich bin ja Meine erste Berufserfahrung war beim Roger Schawinski. Und ich muss sagen, etwas, also ich habe vieles gut, aber etwas ist mir speziell geblieben. Am Morgen, wenn ich eine Morgensendung gemacht habe, hat er am 8. Uhr dann ins Büro kommen und gesagt, hey, ich finde dich gut. und das tönt manchmal, wenn man das so hört, kann das je nachdem fast ein bisschen lustig tönen, aber es gibt ihm einfach ein gutes Gefühl. Also es gibt einem doch ein besseres Gefühl, wenn einer sagt, oh, heute siehst du aber müde aus. Da denke ich an mich, aber was bringt jetzt das? Oder?
Hast du das auch versucht bei deinen?
Da bin ich ein bisschen allergisch, wenn so Leute kommen, oh, du läufst aber nicht schön. Ich habe vor 2 Jahren ein neues Hüftgelenk bekommen. Seither wird viel kommentiert, wie ich laufe. Und das finde ich an mich, ja, es läuft ja jeder irgendwie ein bisschen schräg. Also weißt du was, bald für dich.
Oder wenn sie zum Beispiel wissen, du bist irgendwie gerade vor kurzem Vater geworden, dann sagen sie immer, du siehst nicht schlecht aus, aber wahrscheinlich hättest du 3 Wochen vorher genau
die Geschäfte ja, klar. Und Bescheidungskind sagt man, schau mal, wie das Kind traurig durch die Straße läuft. Plötzlich. Es gibt Scheidungskinder, denen geht es wunderbar. Und es gibt denen, derige von nicht geschiedenen Eltern, die traurig sind. Es gibt alles.
Ja. Deine eigene Ex-Frau ist auch gut auf dich zu sprechen, oder?
Ja, aber ich tue jetzt also nicht über die Geschichten reden, die vor 30 Jahren waren. Wir haben es sehr gut. Nein, gut. Wir haben es wirklich gut.
Ich wollte nur nach dieser Person suchen, die ich vielleicht nicht so gerne.
Ah, nein, das ist sie nicht. Nein, gar nicht. Also wir haben wirklich ein gutes Verhältnis und meine Kinder sagen auch, hey, ich habe ein Privileg, ich habe 4 Eltern statt nur 2. Also, ja, vielleicht haben wir nicht alles falsch gemacht.
Gibt es Sachen, die du ihnen auch so ein bisschen mitgegeben hast, ja, wenn es darum geht, mit anderen Leuten zu kommunizieren, auf andere Leute
ja, zuzugehen? Ja, sehr viel, klar. Ja. Also meine beiden Töchter sind kommunikativ und das haben sie Teil von mir, den Teil von der Mutter. Meine eine Tochter ist jetzt Gemeinderätin geworden in der Stadt Zürich und dass sie einen Wahlkampf geführt hat, wo sie auf die Leute zugegangen ist und nachher auch Stimmen geholt hat, hat ja auch mit dem zu tun, dass sie kann, mit Leuten in einen Dialog treten und die andere Tochter ist in einem Museum in Baden, Museum Langmatt, ist sie jetzt verantwortlich für Empfang und Events. Und auch dort, das ist auch wieder etwas, sie hat Hotelfachschule gemacht, das ist auch etwas, wo man mit Leuten muss in Kontakt sein und ich glaube, auch ihr liegt das sehr gut.
Mhm. Bist du stolz auf deine Töchter?
Natürlich. Hast du ein Kind?
Ja, 3 Kinder. Ja,
3 Kinder?
Zwischen 6 und 11.
6 und 11. Dann merkst du ja noch schnell mal, wie die dir einen Spiegel vorhaben. Und müsst ihr ganz viele Sachen noch machen, zum Teil, die du gar nicht willst, aber sie machen dir einfach noch. Und in dem Sinn, gibst du immer viel mit, ob du willst oder nicht.
Was ist das Gefühl? Hättest du lieber nicht, dass sie dir abschauen, oder?
Ist alles gut. Ist alles gut. Nein, ist alles gut. Aber manchmal, ja, vielleicht eine gewisse Ungeduld, so, die ich habe und die sie manchmal vielleicht auch haben. Aber ich tue mir auch, wie gesagt, auch hier nicht allzu viel den Kopf zu brechen. Es geht mir gut und sie haben gute Partner und ja, das ist eigentlich etwas, was einem Freude macht als Vater. Weil man bleibt Vater und es bleibt deine Kinder und du hast Freude, wenn es noch gut geht.
Habt ihr noch einen engen Familienzusammenhalt oder treffen die euch häufig?
So wir, also die eine Tochter lebt 300 Meter von mir weg. Dann sehen wir sie uns notgedrungen immer wieder und auch gerne.
Mehr als der Liebe.
Nein, überhaupt nicht. Auch immer wieder gern. Und die andere wohnt auch in der Nähe von Zürich und wir sehen uns immer wieder. Ja, also nicht so eng, dass es ein Müssen ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, man sich verpflichtet. Es soll immer Spass machen.
Mhm. Nächstes Jahr habe ich gehört, sagen, wirst du, glaube ich, 70, oder? Ist das etwas, was dann auch
Jahr, ja,
gebührend gefeiert wird, im grossen Stil?
Oder? Im grossen Stil vielleicht nicht, aber in der Familie sicher. Ich habe schon meinen 60. so gefeiert, dass ich Freunde eher einzeln eingeladen habe oder perleweise und dann verschiedene Nachtessen gemacht habe, weil dann hast du auch mehr voneinander, du kannst auch besser reden miteinander oder zuhören, wenn du ein grosses Fest machst. Also wird eher in die Richtung laufen.
Ja. Ist vom SRF noch etwas Grosses geplant oder so?
Von mir, mit mir? Für wenn ich 70 so, ja. Nein, ich habe nichts mehr zu tun mit SRF. Ja. Und ich glaube nicht, dass die jetzt... Nein. Die haben andere Sorgen.
Okay,
oder andere Pläne.
Dann wird es eine Überraschung.
Genau.
Was wünschst du dir noch, weißt du jetzt auch gerade für die Begegnungen, die du hast mit den Lesungen und sonst?
Wenn du unterwegs bist? Ich wünsche mir immer offene Leute, die gerne lesen, die gerne hören, die möglichst kommen, um etwas erleben, um etwas hören, was sie vielleicht noch nicht gehört haben. Ich habe immer die Leute sehr gerne, die nicht ein festes Bild haben. Oh, jetzt können wir da über die Kohle schauen, jetzt gibt es eine Überraschung oder so. Sondern einfach sagen, mal schauen, was es gibt. Und die nachher ein Buch lesen, wo Freude haben an diesen Geschichten, wo wir dann manchmal auch schreiben und ihre eigenen Geschichten erzählen. Und das gibt einem einfach sehr viel.
Welche Frage weisst du jetzt schon, dass dir gestellt wird?
Immer wieder Fragen nach dem Happy Day. Wer zahlt das eigentlich alles? Erstens einmal. Okay. Und die andere Frage ist auch immer, wissen die Leute wirklich nichts? Und so Fragen kommen jetzt, so technische Fragen zu Happy Day kommen immer wieder. Und wie geht es ihnen nach der Pensionierung? Mhm. Dann muss ich auch sagen, ja, ich bin ja nur zum Teil pensioniert. Ich habe ja nicht ein 100% Pensum kommt bei denen auf Null, aber ich bin gar nicht angestellt gewesen. Ich bin einfach ein freier Mitarbeiter gewesen. Ich habe andere Projekte und ich tue die Projekte laufen weiter und ich schaue immer noch, dass ich Sachen machen kann, die Spass machen. Mhm. Also von dem her, Pensionierung im klassischen Sinn ist es eigentlich nicht, obwohl ich AHV überkomme und auch AHV-Eintritt, in Anspruch nehmen, wenn ich ins Kino gehe. Ich bin aber allerdings immer ein bisschen beleidigt, wenn sie nicht nach dem Ausweis fragen. Ich finde, also, könnte man auch aussehen.
Die liebsten. Ach, sie trauen es dir so fest zu, dass sie gar nicht fragen.
Genau. Nein, sie, weißt du, du willst ja am liebsten, dass sie sagen, nein, sie sind doch sicher noch nicht 65, zeigen sie daraus. Nein, sie lassen einfach rein. Oder die, die aufstehen im Tram, oder?
Ja. Ist das eigentlich noch ein spezieller Moment gewesen, wo du dann wirklich wie so schwarz auf weiß hast? Irgendwie ein AHV-Ausweis oder keine Ahnung, was du da überkommst?
Einen Ausweis hast du schon vorher, aber du solltest auch einen haben.
Ja, stimmt, das aber, hat man ja logischerweise.
es ist besonders, dass du einfach Geld überkommst, ohne dass du geschafft hast. Also du hast natürlich lange auf das hingeschafft und hast eingezahlt immer, aber jetzt kommt einfach jeden Monat ein Betrag rein.
Mhm.
Ja, ist doch schön.
Und denkst du, das ist gut bis zum Lebensende?
Also genug, meinst du? Ja, ich habe noch Pensionskasse, ich habe noch also gespart und so. Nein, wir sind im grünen Bereich.
Müssen wir uns keine Sorgen
machen? Nein, ich muss dir keine Sorgen machen. Und eben, ich arbeite noch und manchmal komme ich noch etwas über.
Dafür. Sag doch noch, was du noch so schaffst.
Also ich mache ja Dylan Talks. Ich bin ein grosser Bob Dylan Fan. Mhm. Ich lade ihn immer ins Nordbrückli in Zürich. Das ist ein Restaurant Zürich-Wibkingen. Lade ich Leute, die genauso eine Leidenschaft haben für Bob Dylan wie ich, also Musiker oder Autoren, Journalisten, Stefan Eicher, Toni Vescoli und andere. Und dann reden wir immer vor dem Publikum über den Dylan reden, über den Bob Dylan. Und der Lukas Langenegger macht dann die Musik, die die sich aussuchen. Und das ist eine tolle Sache und das mache ich zum Nulltarif. Topfkollektor geht immer zugunsten vom Musiker und vom Gast. Und ich kann mir das leisten, das zu machen.
Ja, das ist schön.
Ist doch schön, oder?
Was war so deine erste Bob Dylan-Erfahrung, die da geblieben ist?
Meine allererste war das Stück Wigwam, das in der Hitparade war, 1970. Und das ist von einer LP Self-Portrait, wo Kritiker und Fans eigentlich furchtbar gefunden haben. Und darauf hat es ein Lied, Wigwam, dort singt er nicht einmal richtig, macht er nur la 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 la. Und mich berührt das Stück immer noch, aber ich muss schon sagen, er, der so ein grosser Poet ist, der so wunderbare Texte geschrieben hat, hat dort offenbar ein bisschen Krise gehabt und hat sich einfach erlaubt, das rauszugeben. Und das war meine erste Erfahrung. Ja.
Wie alt bist du denn?
13.
Ja. Und was würdest du sagen, ist bis heute so die Faszination Bob Dylan?
Also die schönste Erfahrung war, als ich 1992 auf New York fürs Radio, damals SFDRS und Fernsehen. Und da durfte ein grosses Konzert kommentieren, das sie zum 30-jährigen Plattenjubiläum von Bob Dylan. 1962, 30 Jahre bei Columbia Records im Madison Square Garden mit den grössten Stars, die es damals gab, von Stevie Wonder über John Mellencamp bis zu Johnny Cash, George Harrison, also name it. Alle sind dort gewesen und wir dürfen das anschauen und kommentieren. Der Dylan hat natürlich auch gespielt und eigentlich die schlechteste Performance von allen hergelegt, was nicht so untypisch ist.
Und trotzdem bist du Fan
von ihm. Ja, nein, das weiss man von ihm, dass er sehr, sehr unterschiedlich kann auftreten. Und das ist ein riesen Privileg und das bleibt mir natürlich. Und wenn ich das einem Fan erzähle, dann können wir mal fast tränen.
Aber was heisst denn live? Also tust du das kommentieren?
Also dort, ja, das ist dort live übertragen worden und das hat natürlich jemand gebraucht, der am Anfang etwas erzählt, zwischen den Liedern kurz etwas erzählt. So.
Ja. Eben, du willst ja nicht die schöne Musik
dann nein, auf keinen Fall.
Verquatschen.
Nein.
Okay. Ja, Rübi, danke vielmals, dass du dir Zeit
hast. Wie viel hast du auf deiner Uhr?
42 Minuten.
Das lange doch, glaube ich, oder?
Das lange glaube ich schon, oder? Wenn ich gesagt habe. Dreiviertelstunde.
Ja, ich muss da noch performen,
eben, weißt damit du dich auch noch
Hirschli.
Dass du vielleicht nochmal eins von diesen Brötchen
kannst. Oh ja, die feinen Sandwich. Danke vielmals für die Einladung.
Hey, sehr gerne, Rübi, und alles Liebe und Gute für den weiteren Lebensweg.
Danke, Matthias. Danke vielmals, merci.
Danke dir.